Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
die Journalistin Ferda Attermann. Ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Hallo.
Die Corona-Warn-App ist jetzt nach einigem Hin und Her da. Haben Sie sie schon?
Ja.
Und?
Ja, also erstmal habe ich mir schwer getan, sie runterzuladen, weil ich direkt über den App Store gegangen bin. Und da werden einem ja alle möglichen Corona-Apps angeboten und die kommen auch ehrlich gesagt ziemlich seriös daher. Deswegen muss man wirklich aufpassen, dass man die richtige bekommt. Und ansonsten, es ist ja ein bisschen komplex, ne? Bis man versteht, wozu, wann, was und was muss man selber alles machen. Aber ja, ist schön, dass sie jetzt erstmal da ist und wir schon mal testen können.
Frau Attermann, vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main hat um 10 der Prozess wegen des Mordes an Walter Lübcke begonnen, dem CDU-Politiker. Angeklagt sind einmal der mutmaßliche Schütze und ein mutmaßlicher Helfer. Und gleich zum Prozessauftakt haben die Verteidiger gefordert, dass die Verhandlung ausgesetzt werden soll. Unter anderem wegen eines Befangenheitsantrags gegen den vorsitzenden Richter, aber auch wegen des Gesundheitsschutzes, der wegen der Corona-Pandemie nicht gewährleistet sei. Und dritter Punkt, der Zugang der Öffentlichkeit zum Prozess sei stark eingeschränkt. Der Prozess läuft also, hat heute begonnen und es ist ein Prozess wegen eines Mordes, der die breite deutsche Gesellschaft wachgerüttelt hat, obwohl es in vielen Jahren zuvor viele weitere Morde durch Rechtsextreme gegeben hat. Wie schauen Sie auf diesen Prozess heute?
Also ich hoffe natürlich, dass dieser Prozess zügig und vollständig aufgeklärt wird. Und ich finde es wichtig, dass da jetzt sehr viele Augen darauf gerichtet sind. Deswegen bin ich auch nicht wirklich einverstanden damit, dass der Zugang sozusagen der Presse eingeschränkt ist. Aber darüber reden wir wahrscheinlich gleich nochmal. Man kann definitiv sagen, der Lübcke-Mord ist ein Schlüsselmoment im Umgang und im Bewusstsein für das Thema Rechtsextremismus. Und das ist insofern bitter, als dass natürlich der NSU-Komplex viel größere Reichweite hatte und viel krasser war eigentlich mit allen Aussagen, die dieser Vorfall und die terroristische Mordserie sich gebracht hat. Und dass das jetzt erst passiert ist, wenn ein weißer einheimischer CDU-Politiker umgebracht wird, ist ein bisschen spät, aber natürlich bei sowas besser spät als nie.
Da höre ich gemischte Gefühle raus.
Ja, natürlich. Also ich meine, es ist total wichtig, dass dieser Fall aufgeklärt wird. Und der ist unerträglich. Jeder solcher Mord geht gar nicht. Und das ist historisch. Ja? Nach dem Nationalsozialismus der erste Politiker in Deutschland, der von Rechtsextremisten umgebracht wurde. Also mutmaßlich, muss man ja sagen. Aber wir gehen ja davon aus, dass es so war. Und das ist insofern natürlich wahnsinnig wichtig. Aber trotzdem ist die Frage, warum ist es nicht ganz so schlimm? Also Stefan E. ist ja nicht nur angeklagt, weil er mutmaßlich wegen des Lübcke-Mordes, sondern er ist auch angeklagt, weil er einen syrischen Geflüchteten mit dem Messer von hinten attackiert und schwer verletzt hat. So. Und das wird relativ wenig erzählt. Und da frage ich mich schon, warum fällt diese Geschichte so hinten über? Wiegt diese Tat so viel weniger?
Ja, ich habe sie auch gerade weggelassen, um schnell zum Thema zu kommen. Absolut richtig. Aber haben Sie das Gefühl, dass, wenn Sie sagen, das ist ein historischer Prozess, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir breiter über Rassismus und über Rechtsextremismus diskutieren seit dem vergangenen Jahr?
Das ja, auf jeden Fall. Aber da muss man dazu sagen, es kam ja dann noch der Anschlag von Halle, der Anschlag von Hanau. Also wir hatten in einem Takt von mindestens 6 Monaten regelmäßig große rechtsextremistische Anschläge mit verheerenden Folgen für Menschen. Und das hat, glaube ich, schon viele wachgerüttelt. Also wir wissen es ja, dass derselbe Bundesinnenminister, der noch vor 2, 3 Jahren gesagt hatte, Migration ist die Mutter aller Probleme, jetzt sagt, Rechtsextremismus ist eine der zentralen Herausforderungen, vor denen wir stehen. So. Und das ist schon eine Entwicklung, die, glaube ich, viele Menschen noch mitgemacht haben.
Sie haben gerade schon angesprochen, dass relativ wenige Vertreterinnen und Vertreter der Presse dort sein können. 19 insgesamt, auch wenige Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Begründung ist die Corona-Pandemie und Sicherheitsvorkehrungen. Das ist für Sie kein triftiger Grund?
Also Sicherheitsvorkehrungen, man kann ja, ne, wir wissen ja, wir hatten jetzt ein bisschen Vorlauf, wir wissen eigentlich, wie man die treffen kann. Und ich finde Prozesse, insbesondere wenn sie so historisch sind und öffentliche Aufmerksamkeit mit sich bringen, müssen angepasst werden an die Bedürfnisse. Und das war bei der Love Parade auch so, da wurde in ein Kongresszentrum der Gerichtssaal verlegt. So. Mhm. Und das kann man hier ja auch machen, dann hat man genug Luft und Raum, um mehr Menschen da reinzuführen. Und beim NSU-Prozess war es so, dass wahnsinnig viele, 70 glaube ich, Nebenkläger waren, unglaublich viele Zeugen verhört werden mussten. Das ist hier ja gar nicht der Fall. Also man könnte es durchaus auch in Corona-Zeiten logistisch so lösen, dass mehr Menschen daran teilnehmen. Und ich finde, die Öffentlichkeit hat da ein Anrecht darauf.
Aber wenn zum Beispiel der Rest derjenigen Vertreterinnen und Vertreter, die jetzt nicht in den Raum selbst können, in einem Medienraum und mit einer Audiospur auch dabei sein können, dann ist dem doch schrittweit schon Genüge getan. Reicht das nicht?
Ja, ist das denn hier der Fall?
So wird es gesagt.
Mit dem Nebenraum?
Ja.
Und da können dann genügend rein alle, die wollen?
Also so habe ich es verstanden.
Weil, naja, tatsächlich war es beim NSU-Prozess ja nicht so. Also da konnten dann 50 teilnehmen, das wurde verlost, dann waren irgendwie türkische Journalisten gar nicht dabei, obwohl alle Mordopfer, nee, nicht alle, aber fast alle türkeistämmig waren. Ich finde, wenn man es audiotechnisch löst, digital löst, dann ist das in Ordnung. Wenn es aber, also man muss natürlich nicht physisch anwesend sein und die Leute sehen. Das ist ein Vorteil, den man hat, auf jeden Fall als Journalistin. Aber das ist nicht unbedingt gegeben. Aber ich finde es schon wichtig, dass man immer dafür sorgt, dass so viele wie möglich oder eigentlich so viele wie wollen aus der öffentlichen Medienlandschaft, dass die auch anwesend sein können. Das finde ich schon wichtig.
Sie haben gerade auch Hanau angesprochen. Und nach Hanau hat ja die Bundesregierung einen Ausschuss im Kabinett gebildet, der sich speziell mit Rechtsextremismus und mit Rassismus befassen soll. Die haben jetzt am 20. Mai, also knapp ein Jahr nach dem Mord an Walter Lübcke, gesagt, wir wollen bis Herbst weitere konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus entwickeln. Welche sollten das sein?
Also, das ist eine sehr gute, sehr wichtige Frage, die ich aber, glaube ich, nicht in so einem kurzen Gespräch hier beantworten kann, zumal der Kabinettsausschuss ja jetzt erst angefangen hat und wenn die Antworten schon da wären, dann bräuchte es den ja nicht. Aber eine der Sachen ist natürlich, dass dieser Kabinettsausschuss, der findet zum Beispiel ohne die Beteiligung von Menschen statt, die von Rassismus betroffen sind. So, die können dann vielleicht mal kommen und dürfen dann ein bisschen was sagen, werden angehört und gehen dann wieder. Aber dass sie nicht Teil dieses Prozesses sind, finde ich schon mal grundsätzlich falsch. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall nicht nur den Fokus, die Gefahr wird sein, dass der Fokus fast nur auf Rechtsextremismus gelegt wird und nicht auf dieses große strukturelle Thema, über das wir jetzt gerade auch reden, Rassismus. Und der Kabinettsausschuss heißt ja gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Und diese beiden Themen auch zu trennen, also es geht eben nicht nur um Neonazis, um Rechtsextremisten, um VerschwörungstheoretikerInnen, sondern es geht auch um Menschen, die strukturell breit angelegt in der Polizei, in Behörden, in den Schulen, überall sind und Einstellungen haben, die rassistische Ausschlussmechanismen mit sich bringen. Das muss nicht böse gemeint sein. Und das ist auch wahnsinnig wichtig, das anzugehen in einem Einwanderungsland. Und ich hoffe, dass diese, ich sage es jetzt mal pathetisch, historischen Aufgabe dieser Ausschuss gerecht wird.
Ferda Artemann, wir haben jetzt gerade nochmal nachgeschaut, wie viele Journalistinnen und Journalisten in Frankfurt beim Lübcke-Prozess in diesen Nebenraum können und mithören können. 41 sind es. Mit den 19, die beim Prozess sind, sind es insgesamt also 60. Das ist jetzt eine größere Zahl als 19, aber trotzdem noch nicht allumfassend.
Ja, ich würde dabei bleiben. Ich finde, der Saal muss angepasst werden am Interesse bei solchen Fällen, spektakulär wie die sind.
Die Corona-Warn-App. Seit heute Morgen gibt es sie nun tatsächlich zum Herunterladen. Sie haben eingangs gesagt, Sie haben sie mittlerweile. Es hat aber eine Weile gedauert. Jetzt ist sie da. Wie fühlen Sie sich damit? Kann man das so sagen?
Super das so sicher fühle ich mich jetzt, ganz klar, überhaupt keine Frage. Nee, ich habe eher ganz viele Fragen. Ich muss zugeben, dass ich mich mit der App nicht so wahnsinnig viel beschäftigt habe. Also da gab es ja immer wieder ganz viel Berichterstattung, jetzt doch so, nein, doch so, diese Sicherheitsaspekte und jene. Und tatsächlich finde ich, ist das ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Bei allem, was mit Daten zu tun hat, denke ich schon immer, was, wenn das in die Hände von Falschen gerät. Ja. Ich vertraue natürlich dem Robert-Koch-Institut, das die App herausgibt und die Daten verwaltet sozusagen. Das wurde auch sehr transparent gemacht in der App. Also man sieht genau, man kann sich da und dahin wenden per Telefon, per E-Mail und so weiter. Also dies wirklich hat mich jetzt erstmal freundlich abgeholt und überzeugt. Aber so ein leicht mulmiges Gefühl, wie wird das sein, habe ich schon.
Der Chaos Computer Club, der nun wirklich nicht verdächtig ist, im Namen der Bundesregierung zu sprechen, hat diese App aber tatsächlich auch gelobt, hat gesagt, wir würden sie jetzt nicht empfehlen, das machen wir generell nicht. Aber da, ich zitiere, kann sich die Bundesregierung kann sich auf die Schulter klopfen. Woher kommen Ihre Bedenken?
Die haben eher insgesamt zu tun mit dem Thema Daten. Wie viel Kontrolle habe ich noch über meine Daten? Wir sind neulich mit dem Auto entlang gefahren am Grunewald und Google Maps, was ich benutze und womit ich ja auch schon wahnsinnig viele Daten über mich freigebe, hat mir gesagt, da wird es jetzt eng im Verkehr und tatsächlich waren da einfach nur 4 Radfahrer. Und das sieht Google, weil die wahrscheinlich auch ihre Google Maps App haben in ihrem Rucksack. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, so, also wir geben wahnsinnig viele Daten von uns preis und das hier ist ja jetzt noch so ein Teil mehr. Aber letztlich ist ja die große Frage, wird es uns helfen bei der Eindämmung von diesem Virus, dem Covid-19-Virus? Und wenn es dazu hilft, dann ist das natürlich auch erstmal eine gute Sache. Und der Chaos Computer Club ist wirklich nicht verdächtig, da leichtfertig irgendwie nette Zeugnisse auszustellen, das stimmt.
Und dadurch, dass es Bluetooth ist, soll ja auch durch eine Funkübertragung eben der Datenmissbrauch unterbunden werden. Gleichzeitig gibt es natürlich auch da jede Menge Diskussionen darüber, wie effektiv das eigentlich sein kann, gerade wenn wir so geringe Fallzahlen haben. Also die Frage, ob wir überhaupt jemanden treffen können, der positiv ist und der dann natürlich auch den Test macht und das dann auch noch in die App eingibt. Kommt die App zu spät?
Also, ja, jein, natürlich kommt alles jetzt zu spät. Man kann ja auch sagen, wenn wir es dann haben, kommt die Impfung zu spät, kommt dies und jenes zu spät. Wir machen ja so schnell, wie wir können. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie getrödelt wird. So, das, glaube ich, kann man schon mal festhalten. Und eine Sorge, die man, glaube ich, immer haben muss bei solchen Sachen ist, dass Leute denken könnten, so, ich habe mir jetzt die App runtergeladen, jetzt bin ich sicher. Und jetzt kann ich sozusagen wieder alle umarmen und kann machen und mich frei bewegen. Und das darf natürlich nicht passieren. Also ich glaube, die größte Hürde im Moment wird sein, die Leute immer, immer wieder daran zu erinnern, dieses Virus ist gefährlich, auch für andere. Man trägt hier Verantwortung, nicht nur für sich selbst. Und dass man da immer noch an diese Vorkehrungen denkt, die Sicherheitsvorkehrungen. Ich glaube, das ist so die eigentliche Krux.
Ferda Attermann ist also zum gewissen Grad überzeugt von der neuen Corona-Warn-App. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, zum gewissen Grad. Sagen wir mal, ich lasse es auf mich zukommen.
Im Durchschnitt isst jeder Mensch in Deutschland 60 Kilo Fleisch oder Fleischwaren pro Jahr. Die Zahl ändert sich kaum in den letzten Jahren. Wie viel Kilo sind es bei Ihnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde mal tippen, weniger. Ich versuche, wenig Fleisch zu essen und darauf zu achten, dass ich es wirklich esse, wenn ich weiß, wo es herkommt. Also ich gehe jetzt nicht einfach in irgendein Restaurant oder in der Kantine und esse da das Hühner- oder Schweine- oder Rindergericht. So, das mache ich nicht. Aber wahrscheinlich ist es trotzdem nicht so wenig, wie es sein sollte.
Das ist die Diskussion, die auch heute wieder geführt wird, weil nämlich der Deutsche Ethikrat heute Stellung zum verantwortlichen Umgang mit Nutztieren gezogen hat. Es geht also um Schweine, um Rinder und Hühner. Und zusammengefasst, wie das jetzt für uns Claudia Plass erstmal macht, kann man sagen, der Ethikrat sagt, es gibt viel zu tun.
Der Ethikrat fordert, dass das Tierwohl in der Nutztierhaltung mehr geachtet wird. Der Rat kritisiert, Schweinen, Rindern und Geflügel würden unter den gängigen Haltungsbedingungen oft routinemäßig Schmerzen und Leid zugefügt. Der Rat schließt dabei auch Zucht und Schlachtung mit ein. Das muss sich ändern, findet der Ethikrat. Allen Nutztieren muss während ihres gesamten Lebens ein, so wörtlich, möglichst gutes Gedeihen und Befinden ermöglicht werden, sprich eine artgerechte Tierhaltung. Haltungsbedingungen müssten mit guten Gründen gerechtfertigt werden, mahnt der Ethikrat. Dabei dürfe nicht pauschal auf die Bedürfnisse der Menschen verwiesen werden. Er fordert zudem, tierische Produkte wie Fleisch und Milch in ihrer besonderen Wertigkeit anzuerkennen. Die gesamte Gesellschaft habe die Aufgabe, Tierwohl praktisch umzusetzen. Es reiche aber nicht, allein an die Konsumenten zu appellieren. Vor allem gehe es um eine verantwortliche Regulierung. Hier sei die Politik gefragt, einen entsprechenden Wandel in der Nutztierhaltung zu gestalten.
Verantwortliche Regulierung, die Politik ist gefragt. Das ist jetzt erstmal noch sehr allgemein gefasst. Frau Attermann, wie würden Sie das mit Leben ausfüllen?
Mit Leben ausfüllen heißt, welche Maßnahmen wir brauchen? Puh, also da würde ich erstmal auf die Expertinnen und Experten verweisen. Aber Fakt ist, wir haben in Deutschland Tierschutz und Umweltschutz als Staatsziel im Grundgesetz verankert. Noch nicht so wahnsinnig lang, aber doch schon irgendwie seit, ich glaube, 18 Jahren, seit 2002. Und das heißt eigentlich, überall, wo Tiere gequält werden, müsste die Polizei kommen, wenn man es mal runterbricht. Und das passiert nicht. Und dass man da irgendwie hinkommt, dass viel mehr kontrolliert werden muss, dass übrigens auch nicht nur für Tiere, ne? Wir haben ja jetzt in letzter Zeit durch Corona auch mitbekommen, dass auch Menschen, die in Schlachtereibetrieben arbeiten, unter sehr unzumutbaren Zuständen arbeiten. Also das heißt, insgesamt muss diese ganze Branche durchgeleuchtet werden. Und natürlich heißt es wahrscheinlich, dass dann Fleisch teurer wird. Aber das ist dann halt so. Es muss ja auch nicht jeder morgens, mittags und abends Wurst, Fleisch und abends nochmal einen Hamburger essen.
Das ist zum Beispiel eine Empfehlung einer Kommission des Bundestages, den Fleischpreis erhöhen. Mein Eindruck da ist, aber es ist immer sehr schnell gesagt, dass man einfach diese Lebensmittel teurer machen soll. Das muss man sich nämlich auch leisten können.
Das stimmt. Das ist natürlich auch ein elitärer Blick darauf. Also ich könnte es mir leisten und bin auch bereit, mehr Geld für Fleisch auszugeben. Aber das ist natürlich leicht gesagt, wenn man das Geld auch hat und dann trotzdem Fleisch essen kann. Ich fände wichtig, dass man es so steuert, dass genau eben das nicht mehr passiert. Also ich sag mal, eine Packung Salami für 39 Cent ist einfach zu billig. So. Und zwischen dem und irgendwie man gibt 20 Euro für ein Kilo Fleisch aus, da ist ja noch Luft dazwischen. Ja. So. Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen.
Hinkommen durch, oft diskutiert, die Frage der Freiwilligkeit Oder müsste es dann doch zum Beispiel ein Tierwohl-Label geben, das die Fleischproduzierenden dazu zwingt, anzugeben, wie sie mit ihren Tieren umgehen?
Also mit Freiwilligkeit kommen wir so ziemlich in keinem Feld, wo es um Profitmaximierung geht, aus. So. Und Tierwohl-Label klingt irgendwie komisch. Also wenn ich mir eine Packung totes Tier kaufe und da steht drauf, aber das Tierwohl wurde gewahrt, das sind Sachen, ich möchte mich eigentlich ehrlich gesagt als Konsumentin damit nicht befassen müssen und darauf vertrauen können, dass das alles sozusagen unter diesem Staatsziel, sage ich jetzt mal, läuft. Mhm. So. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum sollte das freiwillig gehen? Wenn es freiwillig ginge, warum sollte es bis heute nicht schon längst stattgefunden haben? Wir reden ja jetzt schon relativ lang über das Thema.
Aber neben den, und das ist ja auch gerade erwähnt worden, neben den Fleischproduzenten und neben der Politik ist natürlich in einem gewissen Maße auch jeder Einzelne gefragt. Und Tierwohl, auch das ist wieder mein Eindruck, darüber spricht man schon gerne und da hat auch jeder ein Gefühl dafür, dass es wichtig ist. Am Ende entscheidet das aber nicht wirklich, wenn man sich davon etwas zu essen kaufen will.
Also ich finde, die Konsumenten sollen das selber sozusagen mitprägen, ist auch eine sehr elitäre Debatte. Es hat nicht jeder und jede Zeit, Zeitung zu lesen, sich zu informieren vorher und abzuwägen und welches Label heißt jetzt was und wo kann ich sicherstellen, dass die Tiere vorher nicht gequält wurden oder nicht kastriert wurden oder. Ich finde nicht, dass man das auf die Konsumenten umwälzen sollte. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich alle gefordert. Das ist völlig klar, aber da findet ja auch ein Umdenken statt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es den Leuten per se allen total egal ist, sondern man merkt es ja auch. Also jede Supermarktkette hat inzwischen Bioprodukte und Menschen achten viel stärker darauf in Deutschland, was sie essen, als früher.
Wir haben gestern Abend unserer Ortszeit im Endeffekt die Bestätigung für etwas bekommen, was seit Tagen in der Luft liegt, nämlich dass der amerikanische Präsident einen Teil der amerikanischen Truppen, die in Deutschland stationiert sind, abziehen will. Donald Trump hat das bestätigt. Er hat gesagt, er will das vor allem deswegen tun, weil Deutschland zu geringe Verteidigungsausgaben nach wie vor hat. Jetzt muss man natürlich sagen, erstmal sicherheitspolitisch ist die eine große andere Ebene. Diese amerikanischen Soldaten gehören ja tatsächlich ein Stück weit auch zur Bundesrepublik dazu. Die sind ja schon immer hier stationiert gewesen, die einen oder anderen. Sie kommen aus Bayern und haben das tatsächlich auch ein Stück weit miterlebt. Was sind da so Bilder, die Sie im Kopf haben?
Also wir waren ja amerikanisches Protektorat sozusagen und als ich ein Kind war, waren die amerikanischen GIs, die haben in einem Stadtteil gelebt mit ihren Familien. Also ich glaube, das muss man jetzt auch wissen, wenn es irgendwie um die 35.000 Soldaten hier geht, dann geht es nochmal um Zehntausende von Angehörigen, die auch hier leben und die in diesen Stadtteilen auch wirklich die Stadt mitprägen, ne? So. Mhm. Große, viele Familien. Und wir haben die auch in der Schule, wir haben irgendwann mal ein Projekt gemacht, die besucht. Also das war für mich irgendwie immer klar, die Amis, die gehören irgendwie dazu da.
Und jetzt will eben der US-Präsident einen Teil dieser Truppen abziehen. Das hat natürlich auch eine große politische Dimension und für die wollen wir unseren Korrespondenten Klaus Remme dazu holen. Er ist gerade mit dem Bundesaußenminister Heiko Maas unterwegs in Polen. Da geht es eigentlich, oder sollte es eigentlich nicht darum gehen. Jetzt, Herr Remme, wir erwischen Sie an einer Straße vor dem Außenministerium. Wird das doch Thema sein? Wie wird diese Ankündigung denn diskutiert?
Ja, die Pressekonferenz, die ist für 13 Uhr anberaumt. Das sind also noch einige Minuten. In der Tat, ich stehe vor dem Außenministerium, weil der Empfang schlicht hier besser ist. In der Tat, Sie sagen es, das Thema stand eigentlich nicht auf der Tagesordnung. Es wird jetzt nicht zu umgehen sein. Das liegt nicht nur daran, dass Polen NATO-Partner ist, sondern dass ja auch in Rede steht, dass ein Teil der Truppen, die möglicherweise aus Deutschland abgezogen werden, nicht in die USA zurückgehen, sondern verlegt werden sollen nach Polen. Wir kennen den polnischen Wunsch nach einer stärkeren NATO- und ausdrücklich sogar US-Präsenz in Polen selbst. Insofern würde man denken, dass sich hier der polnischen Regierung eine Chance bietet. Wir wissen aber auch, dass der polnische Ministerpräsident sagt, wir sind an stärkeren Truppen interessiert, nicht aber zulasten Deutschlands. Wir werden sehen, wie die beiden sich hier jetzt gleich positionieren werden.
Frau Ottermann, jetzt haben Sie genickt. Was ist Ihr Eindruck, wenn Sie das hören?
Ich sehe da ein bisschen einen beleidigten Politiker, der das eine mit dem anderen vermengt. Ich sehe das nicht nur als sicherheitspolitisches Thema. Oder es fällt mir sehr schwer, das so zu interpretieren. Aber da würde mich natürlich sehr interessieren, was Sie dazu sagen.
Ja, es war ja durch die Äußerungen des amerikanischen Präsidenten glasklar. Insofern verstellt sich Donald Trump ja nicht. Dies ist eine Strafaktion gegenüber einem NATO-Partner, den er als, wie sagt er es mehrfach, delinquent, säumig betrachtet. Das ist ein Motiv, das zieht sich bei Donald Trump durch. Seit der ersten Pressekonferenz von Angela Merkel in Washington zusammen mit Donald Trump wo er eine Art Rechnung aufmachte und sagte, Sie haben Zahlungen ausstehen für die NATO-Sicherheit. Das sind Zahlungen, die wir normalerweise ausgleichen müssen. So geht das nicht weiter. Das zieht er durch. Wir hatten die Tirade beim NATO-Gipfel 2018. Interessant war für mich, dass Experten wie John Kornblum, der ehemalige Botschafter der Amerikaner in Deutschland, sagte, er rechne eigentlich jetzt nicht damit, dass Trump den jüngsten Drohungen tatsächlich hier Ausdruck verleiht und das durchzieht. Aber das klang gestern Abend in der Tat anders.
Herr Remmer, wenn wir jetzt mal bei dem reinen Argument bleiben, was Donald Trump da anbringt, die Deutschen tun zu wenig. Was ist da dran?
Ja, wir haben das rauf und runter diskutiert in den letzten 2 Jahren. Es ist völlig klar, dass wir hier einen angreifbaren Punkt haben. Wir sind unterhalb des Zieles, auf das sich die NATO 2014 für das Jahr 2024 geeinigt hat. 2% des Bruttoinlandsprodukts. Man kann lange darüber streiten, wie sinnvoll es ist, eine solche Ausgabe an das Wirtschaftswachstum insgesamt zu koppeln. Aber so ist es nun einmal. Und da sind wir darunter. Wir sind auf dem Weg. Wir haben uns in der Hinsicht gesteigert. Aber so richtig ist der Weg zu vollen 2% nicht zu erkennen. Schon 1,5 wird schwierig für uns. Insofern hat er einen Punkt. Aber die Antwort darauf, amerikanische Truppen aus Deutschland abzuziehen, zielt ja eigentlich nicht auf die Deutschen. Und wenn, dann zielt es daneben. Denn seit der vergangenen Woche haben wir diese Pläne, so wie sie kennen, intensiv diskutiert. Und allen Beteiligten ist eigentlich klar, das schadet den Amerikanern. Es schadet nicht der deutschen Sicherheit, es schadet dem Bündnis und der Logistikdrehscheibe für US-Operationen weltweit. Das haben dem Präsidenten auch amerikanische Militärs gesagt. Das ist eine politische Maßnahme, sicherlich keine sicherheitspolitische.
Ja, ich habe auch noch mal herausgefunden, dass in der Oberpfalz, also auch bei mir, wo ich früher gewohnt habe, ums Eck, gibt es einen 233 Quadratkilometer großen Truppenübungsplatz. Ne? Also hier war auch eine riesige Infrastruktur, die eben auch den US-Truppen selber total gedient hat. Aber das ist, ehrlich gesagt, fühlt sich das gerade wieder so ein bisschen typisch an, dass der Präsident etwas aus der Hüfte schießt und die Konsequenzen vielleicht vorher nicht ganz abgewogen hat oder jede Verwaltungsvorlage durchgelesen hat.
Richtig. Die aktuelle Drohung ist neu. Dieses Ansinnen von Trump, die Deutschen dafür dran zu kriegen, dass sie zu wenig tun, das zieht sich durch. Und die Infrastruktur in der Tat, und da muss man keine Erinnerungen an die 80er oder auch 90er Jahre bemühen, das ist moderne Infrastruktur, egal ob in Rammstein oder in Landstuhl. Es sind Milliarden investiert worden, um diese logistischen Drehscheiben auf den neuesten Stand zu bringen. Und es zeigt für mich in erster Linie die Zerrüttung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses unter diesem Präsidenten. Ich will Deutschland da überhaupt nicht schuldlos machen. Wir erleben zurzeit in der Großen Koalition eine Kontroverse um die Fortsetzung der sogenannten nuklearen Teilhabe. Auch keine Maßnahme, ehrlich gesagt, die das Bündnis an sich in seiner Doktrin, so wie sie es vorsieht, stärkt. Aber die Zahlen, die wir jetzt sehen, so neblig sie sind, das muss man ja auch noch mal dazu sagen, Donald Trump warf da gestern Größenordnungen durcheinander, von denen man nicht weiß, rechnet er jetzt Zivilisten der Amerikaner mit, rechnet er Truppendeckel mit von Truppen, die nur durch Deutschland hindurch reisen. Also man wird in den nächsten Wochen und Monaten sehen, ob das und wie das umgesetzt wird.
Einschätzungen von Klaus Remme, der in Polen mit dem deutschen Außenminister unterwegs ist. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat vor einigen Wochen gesagt, dass er das europäische Asylrecht reformieren will. Die Außengrenzen sollen stärker überprüft werden. Es soll gleich dort festgestellt werden, ob Migrierende asylberechtigt sind. Er möchte dafür einen massiven Ausbau der Grenzschutzpolizei Frontex. Heute nun will der Koalitionspartner SPD ein Alternativkonzept beschließen in der Bundestagsfraktion. Das berichtet die katholische Nachrichtenagentur. Es soll sich gegen diese Schnellverfahren an den Außengrenzen wenden. Wer hat den richtigen Ansatz, Ihrer Meinung nach?
Also die Debatte, ob die Geflüchteten und die Entscheidungen alle schon sozusagen an den Außengrenzen, also an den Ländern, die am Meer sind, direkt abgefrühstückt werden, ist sehr, sehr lang. Die ist nicht neu. Und es gibt sehr starke menschenrechtliche Bedenken dagegen. Insofern würde ich sagen, ist man hier auf jeden Fall, bin ich auch auf der Seite der SPD und würde sagen, so kann keine solidarische europäische Lösung hervorgerufen werden. Da werden sich natürlich die Länder an den Grenzen auch dagegen aussprechen, es sei denn, sie würden entsprechend entschädigt. Das würde aber wiederum zulasten der Geflüchteten gehen, die in diesen elenden Hotspots noch mehr in Massenabfertigungen auch noch ihre Asylbescheide kriegen sollen und dann gar nicht mehr klagen könnten dagegen, falls wir wissen ja jetzt schon in Deutschland, dass Hunderttausende von Asylanträgen falsch beschieden wurden, weil sie dann richterlich nochmal korrigiert werden mussten. Und das könnte dann alles nicht mehr stattfinden.
Der Bundesinnenminister sagt aber, nur so kriegen wir tatsächlich irgendwann eine irgendwie geartete Solidarität in Europa hin, weil jetzt das Dublin-Verfahren nicht funktioniert.
Also ich habe vor unserem Gespräch heute nochmal einen Migrationsforscher angerufen, den ich sehr mag und schätze. Und der hat gesagt, es ist total wichtig, dass Deutschland jetzt diese Rolle in der EU-Ratspräsidentschaft, die nächsten Monat beginnt, positiv ausfüllt. Und zwar als starke Stimme, die sich für eine humanitäre, solidarische Lösung ausspricht. Und zu sagen, wir machen jetzt Massenabfertigungen in größeren, kleinen Hotspots und schicken die dann direkt wieder zurück. Das klingt einfach, es tut mir leid, da wird kein Schuh draus für mich, wie das eine solidarische Lösung sein soll. Eigentlich, also das ist das Typische, dass wir immer so an diesen kleinen Schlüssel, also alle diskutieren immer darum, wie sie die Geflüchtetenzahlen möglichst gering halten. Perspektivisch ist das aber nicht die richtige Lösung und Strategie, weil einfach der Migrationsdruck weltweit wächst. Das wissen wir. Das wussten wir aber auch schon vor 10 Jahren. Und das wird natürlich auch immer mehr werden. Und Corona wird es nicht besser machen. Das müssen wir auch nochmal im Blick haben. Da reden wir wenig darüber. Aber natürlich sind es weltweite wirtschaftliche Schäden und weltweite Elendsprobleme, die jetzt auf uns zukommen. Und das wird den Migrationsdruck auch nochmal steigern. Das heißt, was wir brauchen, sind wirklich solidarische Lösungen. Also sich hinsetzen, gucken, wie kann man das auch unter humanitären Gesichtspunkten, also für alle Beteiligten, am besten lösen. Und im Moment habe ich, also für mich klingt das, was ich höre, was an Vorschlägen auf dem Tisch liegt, immer noch sehr danach, wie können wir die Zahlen möglichst gut drücken? Und das wird den Druck auf der anderen Seite einfach immer weiter erhöhen. Und dass mehr Frontex und mehr Sicherheit und mehr Kontrollen im Meer nicht dafür gesorgt haben, dass weniger Menschen kommen, also das ist nicht die Lösung. Das ist einfach ein größeres Problem. Da muss man, es hieß ja immer, wir lösen, wie war das, mit den Fluchtursachen lösen, stand auch ganz groß in der Regierungsvereinbarung. Ich sehe davon ehrlich gesagt gerade wenig. Das ist natürlich auch schwierig, das ist langfristig, aber da hat die EU nicht nur die Aufgabe, innerhalb von Europa zu verteilen, sondern eben auch in der Welt als europäische Gemeinschaft zu fungieren und Fluchtursachen mit zu bekämpfen und vor Ort für Situationen zu sorgen, die den Fluchtdruck, Migrationsdruck senken.
Unsere Stunde mit Ferda Attermann geht zu Ende. Frau Attermann, an dieser Stelle, danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank, Herr Ramelow.